Ich muss mich erst mal einsehen. Ich freue mich, dass wir uns hier begegnen können an diesem Sonntagmorgen. Und ja, nach meiner Wahrnehmung ist dieser Platz für mich neu. Ich kann mich noch an die alte Kanzel erinnern und ich fühle mich sehr wohl damit. Das kann ich euch sagen. Ja, was wir uns wünschen in der Kommunikation, im Umgang miteinander, ist ja, dass wir einander sehen, dass wir einander auf den Mund sehen können, dass wir die nonverbale Kommunikation praktizieren können. Das ist wichtig. Und dann ist so ein sehr umfassendes Gebilde eher nicht so hilfreich. Ich möchte heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 die Verse 29 bis 42 lesen und ich tue das in einer neueren Übersetzung der sogenannten Basisbibel. Es gibt Menschen, die sind besonders aufmerksam dafür, dass wir mit jeder neuen Generation, auch mit Gästen, die zu uns kommen aus anderen Ländern, erleben, dass Menschen sagen, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich persönlich antworte dann sehr gerne, wenn du dich noch ein bisschen hineindenkst, hineinhörst oder wie wir so sagen, man muss einen Sack Salz gegessen haben, wenn man im fremden Land lebt, um den Menschen wirklich, die Menschen zu verstehen. Ich sage dann gerne, wenn du es geschafft hast zu sagen, deutsche Sprache, schöne Sprache, dann hast du etwas ganz Wichtiges geschafft. Also von deutsche Sprache, schwere Sprache zu deutsche Sprache, schöne Sprache. Dann beginnt es richtig gut zu werden. Also, ich lese den Text in der einfachen Sprache. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, sieh doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Schuld dieser Welt weg. Das ist der, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn lange vor mir war er schon da. Auch ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Und Johannes bezeugte, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich kannte ihn nicht, aber der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da. Zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Da kam Jesus vorbei. Als Johannes ihn erblickte, sagte er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um, er sah, dass sie ihm folgten und fragte sie, was wollt ihr? Sie antworteten ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf, kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Das ist für unser Zeitverständnis 16 Uhr gewesen. Andreas war einer von den beiden Jüngern, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Andreas war der Bruder von Simon Petrus. Er traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Christus. oder den Gesalbten. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus schaute ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen, das bedeutet Petrus oder der Fels. In der Vorbereitung habe ich mich zunächst entscheiden müssen, dass ich wirklich diesen Text nehme. Aber dann ist er mir immer lieber geworden. Das ist etwas ganz Interessantes, was man immer so erleben kann, wenn man sich mit einem Bibeltext beschäftigt.
Aufgrund von technischen Schwierigkeiten fehlt an diesem Stück der Predigt ein 10 bis 15 Sekunden langes Stück. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
Von Goethe habe ich mal gehört, er soll am Schluss seines Lebens auf dem Sterbebett gesagt haben: Mehr Licht. Und manche deuten das darauf, dass er an dieser Stelle gemerkt hat, dass es noch ein anderes Licht gibt, nachdem auch er sich gesehnt hat. Oder Heinrich Heine, von dem gibt es eine Überlieferung, dass er am Ende seines Lebens auf dem Siechen- und Krankenbett sich von seinen Spottgesängen losgesagt hat und gesagt hat: Herr, vergib mir meine Lieder. So habe ich angesichts unseres Predigttextes mir den Satz aufgeschrieben: Gottsucher, woher und wohin? Gottsucher, woher und wohin? Ich glaube, dass alle Menschen in irgendeiner Weise Gott suchen. Oder mit anderen Worten, dass wir alle ohne Ausnahme Gottsucher sind. Ob wir das wissen oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Ja, sogar die, die sich Atheisten nennen, sie glauben an irgendeine Vision, die sie im Letzten nicht fassen können, ja, die sie noch nicht einmal wirklich bewirken können. Und also Gottsucher begegnen uns auf Schritt und Tritt. Und ich habe mich für die Lesung aus dem 1. Korintherbrief entschieden, weil das so ein Beispiel ist, dass Paulus bei seiner Predigt in Athen ganz klar gesagt hat: Liebe Leute von Athen, wir alle sind Gottsucher. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat uns so geschaffen, so entwickelt, so konstruiert, die Entwicklungspotenziale in uns gelegt, dass diese Sehnsucht, dieses Suchen und Fragen nach Gott uns begleitet, bewusst oder unbewusst. Und die Frage ist nur, wie kommen wir an das Ziel, Gott zu finden? Augustin, der Kirchenvater Augustinus von Hippo, von ihm ist der Satz überliefert: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Der Text, den wir für die Predigt gelesen haben, malt uns ein ganz wunderbares Bild vor Augen. Johannes, der Täufer, er war berufen, der Wegbereiter für Jesus zu sein. Über seine Kindheitsgeschichte wissen wir noch weniger als über die Kindheitsgeschichte Jesu. Aber sein Auftreten am Anfang seines Dienstes, der eigentlich ein sehr kurzer Dienst war, ist ziemlich spektakulär gewesen und so in die Kirchengeschichte eingegangen. Er hat eine fantastische Menschenkenntnis gehabt. Er konnte Leuten auf den Kopf zusagen, ob sie es ehrlich meinen mit der Sehnsucht nach Gott, mit dem Willen zur Umkehr, oder ob sie es nur als ein Stück Selbstrechtfertigung verstanden wissen wollten oder für sich eingeordnet haben. Und Jesus und Johannes sind offensichtlich an dem Anfang des Dienstes von Jesu ganz nah beisammen gewesen, näher noch als Maria und Elisabeth, als sie sich gegenseitig besucht haben. Und dann lesen wir zweimal kurz hintereinander, dass Johannes, als er Jesus begegnet, als er ihn trifft, dass er spontan ausruft, seht, das ist das Lamm Gottes. Seht, das ist das Lamm Gottes. Das Lamm ist ja das Symbol für die Möglichkeit, Schuld und Verschuldungen und ja, die Not der Gottesferne loszuwerden, indem es ein stellvertretendes Leiden gibt. Gott hat dem Volk Israel vor dem Auszug aus Ägypten gesagt, ihr sollt ein Lamm schlachten, sollt das Blut des Lammes, das ihr geschlachtet habt, an die Pfosten der Tür streichen und der Würgeengel, der den Pharao durch die Tötung der Erstgeburt zwingen soll, euch ziehen zu lassen, der wird euch verschonen, der wird an euch vorbeigehen. Also das ist ihnen ganz tief in die Seele geschrieben. Das Lamm ist das Symbol für die Erlösung, für die Freistellung, für die Befreiung von Schuld und Gericht. Und nun tritt jemand auf und sagt, Gott hat sich ein Lamm ersehen, wie damals bei Abraham und Isaak auf dem Berg Moria, das ein für alle Mal die Schuld und die Sünden der Menschen auslöschen soll. Es muss nicht jedes Jahr wieder neu ein Sündenbock gefunden werden. Es muss nicht jedes Jahr wieder neu ein Opferlamm geben für jeden Einzelnen und für das ganze Volk, sondern es gibt einen neuen Weg zu Gott. Johannes wird durch seine Botschaft, die er ausrichtet, durch die Taufe, die er vollzieht, durch die Einladung an die Menschen, er wird zum Wegbereiter für Jesus. Das ist sein Auftrag von Anfang an und diesen Auftrag hat er mit ganzem Herzen ausgeführt. Aber wir können dabei sehen, dass Johannes ein ganz besonderer Mensch war. Wenn man heute Leute aus dem Managementbereich reden hört oder aus irgendwelchen philosophischen oder Coaching-Richtungen, dann wird da manchmal von einem Alpha-Tier gesprochen, aber von einem Beta-Tier redet niemand. Alpha-Tiere sind Menschen, also so nennt man Menschen, die Führungsqualitäten haben, aber auch den absoluten Willen zu führen. Also das sagt man jetzt von Trump, von Macron, von Angela Merkel, von Erdogan und von vielen anderen. Damals hätte man gesagt Nero oder Cäsar und so weiter. Johannes war eigentlich einer, der sozusagen ein Pionier war, ein Gründer, einer, der vorangegangen ist. Man könnte denken, in Anführungsstrichen ein Alpha-Tier. Aber was macht er? Er sagt nicht, Leute, ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst bei mir bleiben, ihr müsst um mich herum eine Gemeinschaft bilden, sondern ich weise euch auf Jesus hin. Er ist ein Führer, ein Leiter, einer, der Klartext redet und der weiß, wo es lang geht, aber er sagt den Leuten, ich bin nur der Mittler. Ich bin ein Wegweiser. Ich bin der, der euch zeigt, wo das eigentliche, die eigentliche Antwort für euer Suchen, für eure Sehnsucht zu finden ist. Er ist also ein Wegbereiter, ein Vorbereiter, einer, der bereit ist, dann, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, zurückzutreten und zu sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das steht in der Bibel so. Das ist ein Phänomen. Und das ist etwas, wovon wir sicher etwas lernen können, ist unser Selbstbild, unser Selbstbewusstsein, unsere Personal Identity hängt nicht davon ab, dass wir immer den ersten Platz haben. Es kann immer nur einer gewinnen, auch heute bei Formel 1, egal ob Hamilton oder Vettel oder sonst wer, es kann nur einer gewinnen, das ist klar. Und Niemand muss sich schämen für den zweiten Platz. Im Gegenteil, mancher kann Gott danken, dass er ein Wegbereiter sein konnte. Darum geht es. Und das heißt, die Gemeinde von heute braucht Wegbereiter, braucht Menschen, die sich dafür einsetzen, dass der Weg für die Gemeinde in die Zukunft Gottes mit seiner Gemeinde weitergeht. Solche Wegbereiter brauchen wir immer wieder neu. Johannes war Wegbereiter durch seine Predigtarbeit, durch seine Rufe zur Umkehr, durch seine Taufpraxis und durch seine Hinweise und seine Hinführung zu Jesus. Und das finden wir hier im Text. Von Anfang an heißt es, da sagt er, schaut hin, das ist Gottes Lamm, es nimmt die Sünden der Welt weg. Das ist der, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn lange vor mir war er schon da. Auch ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Und ich bezeuge, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen und bei ihm bleiben. Und dann passiert, was passieren muss. Und ich muss euch sagen, das ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder wissen, der Pastor, der gerade Dienst tut, der unser Gemeindehirte ist, ich rede jetzt von mir, er kann seinen Dienst am besten dann tun, wenn er nicht die letzte Instanz ist. Mir hat mal eine Schwester gesagt, für mich kommt der Pastor gleich nach dem lieben Gott. Da bin ich zutiefst erschrocken, weil das ist ein absolutes Missverständnis. Das kann so nicht sein. Sondern wir sind miteinander unterwegs und wir dürfen Wegbereiter sein, so wie Johannes. Also, und Johannes erlebt dann, am nächsten Tag stand Johannes wieder da, zwei von seinen Jüngern waren bei ihm, da kam Jesus vorbei. Als Jesus, Johannes ihn erblickte, sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Eine ganz klare Sache. Im Grunde genommen spürt man regelrecht, wie Johannes dankbar ist, dass sie seinen Worten folgen. Dass sich seine Arbeit gelohnt hat, dass diese Menschen zu Jesus gehen. Ihr Lieben, es gibt für Gemeindeleiter, für Älteste, für Pastoren nichts Schöneres, als mit jemandem, der nach Gott fragt, der seinen Gott suchen bekennt, auf die Knie zu gehen und ihm die Sündenvergebung zuzusprechen und zu erleben, wie er sein Leben in Jesu Hände legt. Das ist das, worum es geht. Und das erleben wir hier in diesem Text. Also der erste Punkt, Johannes, der Wegbereiter, durch seinen Dienst, durch seine Taufpraxis und dadurch, dass er aus einer persönlichen Christusbeziehung heraus den Menschen sagen kann, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegträgt, das eure Schuld wegträgt, das eure Gottestrennung beendet. Der zweite, der uns hier besonders begegnet, ist Andreas. Andreas ist ja abgeleitet von dem Wort Andros, das heißt Mann. Andreas ist also der Männliche. Aber er ist kein Alpha-Tier. Auch Männer, die keine Alpha-Tiere sind, sind Männer. Das ist wichtig. Ja, wenn man heute die Styling-Veranstaltung im Fernsehen sieht, dann kann man ja denken, man muss sonst was alles anstellen. Nein. Oder in den schrecklichen Nazi-Jahren, da hieß der Slogan, ein deutscher Junge weint nicht. Es ist Verführung und Verbiegung des Menschlichen. Diese Parole, auch Männer dürfen weinen. Auch ich habe oft Tränen vergossen. Manchmal hat es mich geschüttelt und übermannt, weil etwas so traurig war. Das ist okay. Ich habe gesagt, Johannes der Wegbereiter, ich sage jetzt Andreas der Wegweiser. Im Grunde genommen stehen sie ganz nah beisammen, aber das Interessante ist, von Andreas wird gesagt, er war einer von den beiden Jüngern, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Andreas war der Bruder von Simon Petrus. Er traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Christus. Er brachte Simon zu Jesus, schaute ihn an. Jesus schaute ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, dich wird man Kephas nennen. Ich habe mir noch zwei andere Stellen aufgeschrieben, irgendwo habe ich das noch, ja, hier habe ich es, okay. Also, Andreas hat seine Zubringermentalität zu Jesus hin, die hat er nicht nur an dieser Stelle praktiziert, sondern das ist sozusagen ein Charakterzug von ihm. Er hat es immer wieder gemacht. Er war ein Wiederholungstäter, könnte man sagen. Also zunächst, Johannes 1, Vers 42, er bringt seinen eigenen Bruder zu Jesus. Ich habe das schon manchmal erlebt, zuerst bei meiner eigenen Bekehrung, dass mein Bruder und meine Schwester auch zu Jesus gefunden haben. Etwas Schöneres gibt es doch nicht. Etwas ganz Wichtiges, dass wir das Anliegen haben, dass Menschen zu Jesus finden. Das zweite Beispiel, Johannes 6, Vers 8 bis 9, die Geschichte von der Speisung, wo plötzlich ein Problem auftaucht und die Menschen nicht wissen, wir haben jetzt so lange bei Jesus ausgeharrt, aber der Catering-Service hat versagt. Was sollen wir machen? Jetzt irgendjemanden anschwärzen? Nein. Andreas entdeckt in der Menschenmenge einen kleinen Jungen, der Brot und Fisch dabei hat. Und er führt ihn zu Jesus. Er hat also eine Vision davon, an wen man sich wenden muss, wenn es nicht mehr weiterzugehen scheint, wenn es gerade einen Stau im Denken gibt. Und Jesus schafft die Lösung, weil er die Verbindung zum Vater im Himmel hat. Und das dritte Beispiel, Johannes 12, Vers 22. Einige Griechen in Jerusalem waren zu Besuch gekommen, sie wollten miterleben, sie wollten verstehen, was das Passafest in Jerusalem bedeutet. Sie wollten vielleicht als Judenfreunde, als Proselyten sich in der jüdischen Gemeinde anmelden. Und was macht Andreas? Er führt sie zu Jesus. Ihr Lieben, das war ein Auslöser dafür, dass bei der Pro-Christ-Evangelisation 2007, da hat man als Modell, als Evangelisationsmodell einen Andreas-Plan formuliert und hat gesagt, liebe Leute, lasst uns doch solche Menschen sein, die sich an Andreas ein Beispiel nehmen und diesen unmittelbaren Kontakt zu Jesus herstellen. Also Andreas, der Wegweiser, auch er ein Mensch, der begriffen hat, durch die Begegnung mit Jesus, es gibt nichts Schöneres, als in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu kommen. Ich möchte, dass das viele Menschen erleben. Diese Erfahrung ist so wertvoll, weil jeder von uns es erleben und erfahren kann, egal wie es mir geht, egal was mir passiert. Die Verbindung zu Jesus ist für mich der Weg, Heilung zu erfahren. Und zwar nicht unbedingt, dass ich vorher krank sein muss, sondern wenn ich ein Gottsucher bin, dann kann es sein, dass ich ganz tief in meiner Seele daran leide, dass ich heimatlos bin in dieser Welt, dass ich einsam bin. Aber wenn ich zu Gott nach Hause finde, dann bekommt mein Sehnen eine Erfüllung, dann bekommt meine Sorge eine Wendung, dann bekommt meine Unsicherheit Boden unter den Füßen. Und das Dritte möchte ich so zum Ausdruck bringen: Jesus ist der Heimbringer zum Vater. Also ich habe sozusagen jeder Person eine Anmerkung gegeben. Johannes, der Wegbereiter, Andreas, der Wegweiser, Jesus, der Heimbringer zum Vater. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade auch in unserer Zeit, wo wir besondere Herausforderungen durch die vielen ankommenden Flüchtlinge aus anderen Religionen erleben. Wir merken, dass speziell die Muslime ein völlig anderes Gottesbild haben. Aber wir haben auch schon eine ganze Reihe von Menschen erlebt, die uns gesagt haben, dieses Gottesbild stillt unsere Sehnsucht nicht. Wir bleiben Gottsucher und wir können dem Gott, der uns gelehrt wird, der uns verkündet wird, nicht gerecht werden. Er ist unbarmherzig, er ist nicht hilfreich für uns. Und wir dürfen ihnen sagen, Jesus ist der Weg. Wir dürfen ihnen sagen, Jesus ist der Messias, Jesus ist das Lamm Gottes, Jesus ist der Gesalbte. Gott hat ihn in die Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, schon heute. Ich möchte uns Mut machen, ich möchte uns einladen, dass wir den Beispielen, die wir in der Bibel finden, folgen, dass wir uns bewusst werden, wie sehr wir in der Tiefe unseres Lebens, unseres Wesens Gott suchen, nach der Geborgenheit bei unserem Vater im Himmel verlangen. Und wenn wir es gefunden haben, dass wir dann es so erleben wie Andreas und Johannes. Oder wie es in einem alten Evangeliumslied heißt: Was kann es Schöneres geben und was kann seliger sein, als wenn wir unser Leben dem Herrn im Glauben weihen? Das wünsche ich uns. Und ich glaube, das ist ein Angebot Gottes, was für jede Generation wieder ganz taufrisch und neu gilt und wo niemand ausgeschlossen ist. Und wenn wir mit unseren muslimischen Freunden bei einer Tasse Tee zusammensitzen und uns nicht trauen, über Jesus zu reden, dass er der Sohn Gottes ist, aber vielleicht mal versuchen, mit ihnen herauszufinden, was sie vom Messias wissen. Das steht auch bei ihnen im Koran. Dann könnte das Gespräch eine Wendung nehmen und dann könnte es sein, dass jemand zu Jesus findet. Lasst uns Wegbereiter sein, wenn Gott uns dazu befähigt und berufen hat. Lasst uns Wegweiser sein, und das kann jeder. Und lasst uns Wegweiser sein zu Jesus, der uns nach Hause bringt, zu Gott. Amen.